Aktiv Radyo Interview.
Herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Das Radio mit den absolut interessantesten Gästen, die man überhaupt haben kann. Und heute begrüße ich einen Ritter. Ein Ritter ist so der Retter der Nation, normalerweise. Er ist aber nicht ein Ritter, wie man sich vorstellt, im Harnisch und auf dem Ross oben, sondern er ist ein Bauer. Also jetzt, wenn ihr gehört, Ritter und Bauer, dann geht bei vielen das 20 schon oben runter. Es ist der Markus Ritter, er ist der Präsident des Schweizerischen Bauernverband. Er ist im Nationalrat für die Mitte. Er ist 1967 geboren. Und jetzt möchten wir dann hören, was denkt der Ritter der Nationen so. Herzlich willkommen, Markus Ritter.
Grüezi miteinander.
Markus Ritter, die Mitte. Sie haben das erlebt, dass vorher die CVP war, die christliche Partei, wo das christlich herauskristallisiert hat und nicht mehr wollte drin haben. Und dann hat man die alten, abtrünnigen SVPler, die er noch reingenommen haben und haben die Mitte daraus gemacht. Leidet er unter dem noch ein bisschen? Haben da noch einen kleinen Flügelkampf drin? Haben die Leute sich jetzt an die Mitte gewöhnt? Oder reden eigentlich die meisten immer noch von dem Markus Ritter vom Bauernverband und von der CVP?
Nein, ich glaube, die Leute haben sich sehr gut an die Mitte gewöhnt. Auch die Fraktion ist sehr schön zusammengewachsen. Da sieht man keinen Unterschied zwischen den ehemaligen BDP-Leuten oder jetzt allen, die jetzt in der Mitte-Fraktion sind, die vorher in der CVP waren. Da funktioniert sehr gut, darf ich sagen. Wir haben auch sehr eine homogene Gruppe beieinander. Was sicher wichtig ist, und ich glaube, da war auch in dieser Diskussion um den Namenswechsel entscheidend, dass man gesehen hat, der Anspruch christlich, weil sie in der Politik, der ist sehr hoch. Man hat in den politischen Prozess manchmal schwierige Entscheidungen, wo man vielleicht den Anspruch nicht immer eins zu eins erfüllen kann. Darum bin ich auch für den Namenswechsel gewesen, gerade auch zum eben halt auch grossen Kantonen wie Zürich, Aargau, Wattau, ein bisschen Bern, aber jetzt ein bisschen näher zu kommen. Und der Namenswechsel ist sicher im Nachhinein richtig gewesen.
So die Mitte, ist das etwas, das man nicht so richtig ernst nehmen kann? Das sind die, die einfach nie Stellung nehmen wollen. Jetzt haben wir gewisse Pol, die sagen uns noch genau, so denken wir und so müsst ihr nachher auch abstimmen. Sei das ein bisschen links oder sei das ein bisschen rechts. Und jetzt kommt auch die Mitte, die so vor sich her schaukelt. Das ist so wie ein Schiffchen auf dem lauen Wasser oben, wo uns nicht so recht sagt, was denken die eigentlich?
Also die Mitte hat sehr klare Positionen, ist mir wirklich wichtig, um da festzuhalten. Wir haben bei allen Themen, da wir uns sehr frühzeitig bereits in den Vernehmlassungen mit denen auseinandersetzen, schaffen auch mehrheitsfähige Lösungen aus. Und ich glaube, das ist die Stärke von der Mitte. Mit dem, was wir kommen, da gehen wir immer davon aus, dass ein Referendum sollte gewonnen werden können, dass das Volk mehrheitlich dahinter stehen kann und dass wir erfolgreich auch Realpolitik betreiben in der Schweiz. Manchmal ist das halt mit rechts, das ist so, manchmal ist es mit links, das ist auch so. Aber das Ziel ist, dass wir am Schluss Mehrheiten bei der Bevölkerung gewinnen können. Und das gelingt uns in 90% der Fälle.
Wenn ich jetzt ein bisschen bürgerlich orientiert bin, kann ich die Mitte wählen? Oder muss ich sagen, nein, eigentlich geht das nicht mehr. Die FDP ist auch so ein bisschen shaky geworden. Also ich muss jetzt eigentlich, wenn ich bürgerlich bin, muss ich die SVP wählen?
Also grundsätzlich muss ich nicht für eine oder die andere Parteiwerbung machen, aber die Mitte hat einen sehr bürgerlichen Kompass mit sozialer Verantwortung. Da braucht es auch in unserem Land. Wir haben nicht lauter Leute, die privilegiert sind, wir haben Leute, die auch Unterstützung brauchen, sei es die Familien, sei es Leute, die handicapiert sind, aber auch ältere Menschen. Und da ist wichtig, dass man auch den sozialen Ausgleich schafft. Man kann nicht nur für die stärkere Politik machen, es braucht immer auch einen Ausgleich, wo man die Leute mitnimmt. Und das ist auch wichtig für den inneren Frieden im Land. Und da haben wir bis jetzt die letzten Jahrzehnte sehr gut geschafft in der Schweiz.
Ich habe gesagt, sie sind der Ritter. Und der Ritter, der stellt man sich vor, der galoppiert jetzt hier durch die Schweiz durch und schaut für Recht und Ordnung. Man hat schon ein bisschen Gefühl, wenn man sie ein bisschen kennt und ein bisschen beobachten darf, sei das persönlich oder sei das Fernsehen, Radio oder auch Lesen von ihnen, sie sind schon ein bisschen ein Ritter, der galoppiert.
Also wir sind sicher sehr schnell unterwegs.
Wir also haben wir. Also ich rede jetzt von Markus Ritter.
Ja, und ich rede vom Schweizer Bauernverband. Und da sind wir sehr schnell unterwegs. Ich bin ja meistens als Präsident vom Schweizer Bauernverband in der Schweiz unterwegs. Manchmal ein bisschen anders, wenn es um Abstimmungsvorlagen geht. Aber meistens als Referent, wo ich quer durch die Schweiz ziehe, manchmal fast wie irgendein Wanderprediger, dann bin ich als Präsident Schweizer Bauernverband unterwegs. Da haben wir sehr ein hohes Tempo mit einer super Mannschaft beieinander. Direktor ist ein Solothurner, der Martin Rufer. Und da haben wir wirklich momentan ein super Team mit einem grossen Spirit und sind auch erfolgreich.
Sind Sie aber nicht einer, der doch recht direkt ist und sagt, was er wirklich denkt? Und das passt vielleicht in der Mitte nicht ganz allen.
Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man offen diskutieren kann, jeder auch eine persönlich gefestigte Meinung hat. Ich sage immer, am schlimmsten sind für mich die Leute, die keine Meinung haben, die nichts sagen. Die können auch nichts in der Meinungsbildung beitragen. Und man hat ja vielfach am Anfang einen Prozess, wo man einmal die eigene Position sucht, sei das von einer Partei oder auch von einem Verband. Und dort ist wichtig, dass die Leute zur Meinung stehen, dass man da einen gemeinsamen Konsens daraus nehmen kann. Und das funktioniert erfolgreich. Aber wenn man dann sich einmal entschieden hat, dann muss man auch zu dieser Position und stehen und die vertreten können.
Sie sind nicht nur Bauer, Sie haben auch noch studiert, Sie haben eine Fachhochschule hinter sich gebracht. Wenn Sie jetzt zurückschauen, wer sind Sie, Herr Ritter? Sind Sie ein Bauer oder sind Sie mehr ein Ingenieur oder sind Sie eigentlich nur noch ein reiner Politiker?
Also ich bin im Herzen, wenn jemand einmal Bauer war, bleibt der Bauer, bis er stirbt. Da bringst du nicht mehr weg. Also die Verbundenheit, wenn jetzt zum Beispiel jetzt da, wo wir sind, in dem Studio schaue, was tut das Wetter draussen, wie ist ich da daheim, was mache ich dir, was arbeite ich dir, was tontiere ich, schaue vielleicht einmal auf dem Handy noch, haben die Kühe alle gemolken, da kann man heute beim Melchroboter schauen. Wenn man einmal den Virus hat, bringt man nochmal weg. Also ich bin sicher im Herzen der Bauer, aber nebenbei natürlich heute sehr stark politisch tätig, da ist das so. Und das Studio als Wirtschaftsingenieur war für mich sehr ein wichtiger Teil, um eben auch das Wissen und auch die entsprechenden Positionen halt auch mit den notwendigen Fachkenntnissen einbringen können, glaubwürdig können aufzutreten. Das ist schon wichtig. Es braucht also beides. Es braucht Praxis, es braucht eine gute Ausbildung und es braucht auch eine hohe Akzeptanz bei der Bevölkerung.
Sie haben Ihren Bauernhof Ihren beiden Söhnen übergeben, am Daniel, der eine und der Adrian. Der Adrian ist Landmaschinenmech und Landwirt. Und der Daniel ist auch Landwirt. Madenhof, zwei Verträge, das ist mal das Erste. Finanziell auch, oder? Sie sind ja allein gewesen und jetzt haben sie plötzlich zwei, die sie teilen müssen. Und dann haben sie noch eine Tochter, das ist Patricia. Was hat die gesagt, wo die beiden Brüder einfach den Hof bekommen haben?
Also Patricia ist eine Bänklerin, also die hat Bankausbildung gemacht, auch die höhere Berufsbildung und ist dort sehr erfolgreich und wir freuen uns an dem, man muss ja auch fürs Geld schauen. Und sie war nie vom Typ her eine Bäuerin gewesen. Also sie war nicht die, die wieder Kühe gestanden ist, wenn es klein war, sie hatte andere Interessen gehabt. Und sie hat auch Freude, wenn es diesen zwei Brüdern gut geht und die den Hof können führen können. Unser Hof hat rund 30 Hektar, wir haben vorher immer zwei Mitarbeitende gehabt, die haben wir heute jetzt nicht mehr, wo die zwei Söhne Betrieb führen. Wir haben auch noch eine Betriebszweiggemeinschaft mit dem Cousin von meiner Frau, der auch 12 Hektar hat. Und wir führen jetzt auch den Betrieb, wo wir jetzt einen Stallneubau realisiert haben, von 42 Hektar. Und haben erfolgreich jetzt eben auch ein Neubauprojekt realisieren und umsetzen für Milchwirtschaft. Und die zwei Brüder machen da tipptopp und ich freue mich, wie sich der Betrieb auch entwickelt.
Jetzt. Wie haben Sie das aufgeteilt? Also, die Tochter hat ja auch etwas zu gut von dem Erbe. Und die beiden Buben haben jetzt das Erbe bereits schon angetreten. Was kommt jetzt die Tochter über?
Also, geerbt haben die zwei Söhne noch nicht. Die haben angefangen, etwas zu kaufen.
Also, ist immer noch am Markus sein?
Nein, wir haben den Betrieb. Ein Teil des Betriebs war meiner Frau und ein Teil mehr. Aber wir haben den Betrieb, das Eigentum der Söhne verkauft. Die haben da auch müssen zahlen. Und auch das Inventar haben wir ihnen verkauft. Den Stallneubau haben sie realisiert. Und da ist verkauft worden. Da gibt es in der Landwirtschaft entsprechende Werte, die eingesetzt werden. Man darf das nicht verschenken. Sonst wird dann da später auch einmal wo da aufgerechnet. Also da haben wir eine sehr faire Lösung gefunden, die auch im Einklang ist mit der landwirtschaftlichen Betriebsberatung, die wir zugezogen haben, dass am Schluss eine Lösung da ist, die vertraglich abgesichert ist und verhebt. Und wenn es dann noch etwas geht, wenn meine Frau und ich nicht mehr sind, dann wollen die drei Kinder mit dem, was dann überbleibt, wieder aufkommen.
Aber Die Aufteilung ist gemacht worden jetzt vom Hof, der operativ ist, an Zön.
Richtig, aufgrund von der Ausbildung, aufgrund von der Fähigkeit.
Und ich will gleich noch mal nachfragen, das ist ja nicht nur bei Ihnen der Fall, das ist ja sehr oft, ist ja das halt, wenn so ein Hof weitergeht, entweder vererbt oder der Papa hört halt auf und Zön machen nachher weiter. Jetzt sind Mädchen auf dem Weg, die vielleicht nicht mitmachen. Wie tut man das generell ausscheiden? Wie tut man das bewerten? Und wie wird man so einem Mädchen eigentlich gerecht?
Es ist ja so, also grundsätzlich haben wir heute einfach zuerst die Vorbemerkung, 7% der Betriebe, die an Frauen übergeben werden. Also, wir haben jedes Jahr mehr Frauen. Wir haben übrigens dieses Jahr aus dem Kanton Solothurn auch die beste Landwirtin ausgezeichnet, die bei den Swiss Skills den ersten Platz gemacht hat, dieses Jahr im Kanton Bern. Das war natürlich ein grosser Erfolg. Da habe ich auch Freude gehabt. Also, die Frauen holen den Arm auf zur Zeit. Aber wenn man den Betrieb verkauft, das ist auch bei einem Gewerbebetrieb so, dann schaut man, wer ist geeignet, wer hat auch Interesse. Und dann gibt es eine Schätzung oder eben auch Verkaufswert. Also zum Beispiel das Maschineninventar hat man schätzen lassen von der landwirtschaftlichen Schule, das Viehinventar auch. Und der Betrieb selber, der übergibt man zum amtlichen Wert. Und da muss gezahlt werden. Da muss dann am Schluss von denen, die sie erwerben, oder von dem oder der, die sie erwerben, muss da gezahlt werden zu dem Preis. Und da geht dann am Schluss an die Verkäuferschaft. Also jetzt in dem Fall an meine Frau und an mich.
Habt ihr im Bauernverband irgendeine Schlichtungsstelle oder so? Ich kann mir vorstellen, dass das beim einen oder anderen Bauer halt doch Diskussionen gibt zwischen den Gielen und den Töchtern. Habt ihr eine Schlichtungsstelle, die hilft, wenn so etwas auftaucht?
Also was wir vor allem haben, ist eine landwirtschaftliche Betriebsberatung. Die ist wichtig, die begleitet den Prozess. Und es gibt ja auch eine Starthilfe, die ausgelöst werden für die junge Generation, dass sie überhaupt können, so viel auf verschiedene Güter erwerben können. Der Erwerb von einem Landwirtschaftsbetrieb ist für Junge eine grosse Herausforderung, weil es geht nicht nur um Gebäude, es geht auch um Land, es geht um Wald, es geht um Alpen, es geht um Maschinen, Fahrräume, Pfech geht es auch. Also es muss sehr viel erworben werden und der Erwerb ist eine grosse Herausforderung. Und da ist wichtig, dass die begleitet werden durch die landwirtschaftliche Betriebsberatung. Dann können sie auch eine Starthilfe auslösen, die aber zurückgezahlt werden muss. Und die landwirtschaftliche Betriebsberatung, die hat auch die Fähigkeit, um eben da die Gespräche zu führen, um auch gute Lösungsvorschläge, wie so eine Betriebsübergabe gemacht werden, auch ein bisschen aufskizzieren. Das ist ein sehr guter Weg. Wenn es Konflikt geht, dann gibt es Coaching, das wir anbieten, auch vom Bauernverband, jetzt bei uns natürlich im Kantonalen, die kommen aus dem Kanton St. Gallen, wo man in Anspruch nehmen kann. Aber meistens kommt man zu Lösungen mit der landwirtschaftlichen Betriebsberatung.
Und ihr selber kein Coaching braucht? Ihr habt das untereinander gemacht?
Ja, und zwar über Jahre. Also wir haben mehrere Jahre vorbereitet für das. Ich empfehle den Bauern, also ich habe 50 Jahre Gedanken zu machen, wie könnte so eine Betriebsübergabe und an wer auch erfolgen und dann die Gespräche frühzeitig mit der ganzen Familie zu führen und ja nicht in einem Zug, also sagen, nächsten Monat Verkauf ist dann, sondern die Leute müssen sich können mit dem Gedanken auseinandersetzen und dann muss man auch können in mehreren Etappen diskutieren, wie das aussehen könnte.
Der Landwirtschaftsbetrieb Gebrüdergemeinschaft Ritter, wie er glaube ich heisst, jetzt neu, ist ganz nah an der österreichischen Grenze und an der liechtensteinischen Grenze. Ein Thema, das immer wieder aufkommt und auch jetzt gerade in der Presse wieder aufgespielt wird, ist die bösen Schweizer Bauern, die Felder haben im Ausland. Die garnieren irgendwelche Gelder von der EU und dann können sie zurück und gehen abstimmen und stimmen gegen die EU. Wie böse sind eigentlich die Bauern, die Felder haben, in Deutschland zum Beispiel?
Es ist so, es gibt natürlich sehr viele Flächen, die angestammt, also schon seit sehr langer Zeit, nicht nur in der Bewirtschaftung, sondern zum Teil auch im Eigentum sind von den Schweizer. Ich möchte einfach das Beispiel bei uns im St. Galler Rintel erwähnen, wo wesentliche Flächen, also mehrere hundert Hektare, gehören in der Schweizer Ortsgemeinde, also der Bürgergemeinde, auf der Seite von Österreich. Und die werden dann von Schweizer Bauern bewirtschaftet, auch pachtet von der Schweizer Ortsgemeinde. Das war schon mal aus dem gemeinsamen Eigentum, wo die Schweizer Gemeinden noch zum Hof Lustenau gehört haben, auf der österreichischen Seite. Das ist enteilt worden im Mittelalter. Und es gibt sehr viele angestammte Flächen um die Schweiz herum. Und dann die Flächen, die angestammt sind, da zahlt die Schweiz auch im Ausland Direktzahlungen für die Schweizer Bauern. Dann gibt es Flächen, die bis zum Stichtag 2014 bewirtschaftet werden von den Schweizer Bauern im Ausland, wo dann auch Produkte können in die Schweiz eingeführt werden und dann auch als Schweizer Produkt gelten. Und die Flächen, die neu sind, da gilt das nochmal. Also wir haben einen Bestand, den gibt es, und der Bestand, der ist in den Laufe der letzten Hunderte von Jahren gewachsen. Also ist sehr viel Historisches auch dabei.
Also wenn ich es richtig verstehe, die Ländereien, die die Schweizer Bauern haben, an der Grenze, die sind auch subventioniert. Und wenn sie irgendwie altrechtlich sind, dann haben sie Anrecht auf Schweizer Subventionen. Und wenn es neurechtlich ist, dann zahlt die Schweiz nichts daran her, aber dann zahlt die EU.
Richtig, genau.
Und die EU-Zahlungen sind a priori ein bisschen tiefer als die Zahlungen von der Schweiz.
Ja, sie sind sogar deutlich tiefer, weil natürlich die EU ein anderes System hat. Oder? Wir haben sehr, unsere Direktzahlungen sind auf die Fläche, auf die konkrete Leistung auf der Fläche bezogen. Und in der EU ist das wesentlich tiefer. Dafür zahle ich sie, wenn man Gebäude erneuern. Aber nicht der Schweizer Bauern, natürlich nur der Bauern in der EU. Zahle ich sie entsprechende Gelder. Und auch wenn Maschinen angeschafft werden, der Bauern in der EU zahle ich die Gelder. Also sie haben ein anderes System und die Schweizer Bauern partizipieren hier nur mit den Flächen, die sie draussen haben, wo sie die Schweiz keine Direktzahlungen geben, also mit einem relativ kleinen Betrag.
Ihr Betrieb, wenn ich es richtig lese, ist ein Biobetrieb.
Richtig, ja.
Wann habt ihr euch entschieden, in einen Biobetrieb überzugehen und habt ihr das irgendwo bereut?
Also bereut habe ich es nie entschieden. Haben wir uns im Jahr 2000, 99, 2000 und der Auslöser war, wir haben dort mal eine Nachlassstunde von der Swiss Dairy Food und die hat unsere Käserei im Dorf betrieben. Das war der Zusammenschluss zwischen der Toni Molkerei, also Bern Zürich sind die gewesen, und der Sentis Molkerei. Daraus hat es die Swiss Dairy Food gegeben. Die ist dann Ende der 90er Jahre ist die in die Nachlassstunde gegangen. Und wo unsere Käserei hätte noch mal weiter betrieben werden können, dann haben wir uns überlegt, meine Frau und ich sind hier noch nicht lange geheiratet gewesen, was könnten wir machen? Wir sind am Berg oben, wir haben relativ viel Arbeit, wir sollten die Wertschöpfung haben mit dem Produkt, wir sind sehr naturnah, wir sind im Landschaftsschutzgebiet drin. Und dort ist die biologische Produktion dann sehr nahe gelegen, hat ein paar bauliche Anpassungen gebraucht. Wir haben aber einen Milchkäufer gefunden, wo dann unsere Biomilch auch hat wollen kaufen. Und da hat dann noch ein Zander gegeben. Und dann ab 2001 haben wir auf Bio umgestellt. Das ist dann 25 Jahre und bereut haben wir da nie.
Was verdient der durchschnittliche Schweizer Bauer?
Also, den gibt es fast nicht, aber der durchschnittliche Stundenverdienst ist bei 17 Franken. Da hat das Bundesamt für Landwirtschaft aufgrund des Postulatsberichts letztes Jahr ausgewiesen. Wir haben eher höhere Verdienste im Talgebiet, eher tiefer im Berggebiet. Wir haben eher höhere Verdienste bei der Spezialkultur, Obst oder zum Beispiel Gemüsebau und eher tiefere Verdienste Milchwirtschaft oder allgemein Mutterkuhhaltung oder auch Schöf. Dort haben wir eher tiefere Verdienste, jetzt sind wir dann schnell bei 12, 13 Franken. Also Landwirtschaft muss man wirklich Freude daran haben, zum reich wäre lange es nicht.
Wie gross ist eigentlich die Gefahr, als Unternehmer zu scheitern? Ein Bauer ist ja auch ein Unternehmer. Wenn man sagt, er hat 17 Franken pro Stunde und er schafft 10 Stunden pro Tag, dann hat er einfach 170 Franken, das können wir multiplizieren. Er schafft ja Samstag, Sonntag auch, dann kann man es ja mit 30 multiplizieren, dann kommt man auf ein ganz anständiges Einkommen an und für sich. Aber der Bauer selber ist ja immer ein Unternehmer. Oder gibt es mittlerweile auch Bauern, die nicht Unternehmer sind?
Also Bauern sind immer mehr Unternehmer. Als ich angefangen habe, habe ich 1989 den Betrieb übernommen von meinen Eltern. Und damals hat der Staat noch in der alten Agrarpolitik Mengen und auch Preise vorgegeben von den einzelnen Produkten, die man auf den Markt gebracht hat, sei da Milch gewesen, oder sei da auch Getreide gewesen, Fleisch, da hat der Staat vorgegeben. Und dann mit den Reformen, die in den 90er Jahren gekommen sind, ist man von dem weggekommen. Und heute ist der Bauer sehr näher am Markt. Man muss wirklich schauen, was kann ich produzieren, wo sind auch meine Flächen, wo ist mein Standort geeignet, was kann ich verkaufen, wo kann ich einen guten Preis erzielen, wo kann ich Kosten decken. Da ist also Bäuerin und der Bauer sind gefordert. Und wenn einer kein Unternehmer ist, dann geht es wie bei jedem anderen Gewerbebetrieb, auch bei den kleineren Unternehmen, die verschwindet einfach, oder? Dann werden die Betriebe aufgehen und kann noch mehr investiert werden, noch mehr erneuert werden. Das ist, wir haben jedes Jahr etwa 700 Betriebe, die verschwinden in der Schweiz. Tut mir ein bisschen weh, aber es sind dann Betriebe, die meistens dann nicht mehr weitergeführt werden.
Kann so jemand, wenn er in eine finanzielle Problematik hineingerotet, irgendwie noch immer anklopfen und sagen, ich habe jetzt eine Dummheit gemacht, ich habe etwas investiert, was nicht funktioniert, aber ich will gerne weiter bauen? Oder ist wie jede andere Unternehmung, die im Handelsregister eingereicht ist, die einfach sagt, Pech gehabt, jetzt ist es einfach so, du musst hören?
Es ist ja so, grundsätzlich gibt es Unterstützungshilfe, eine Betriebshilfe, Darlehen, sind aber rückzahlbar, keine AVP.
Und wer gibt denn die?
Die kommen vom Bund und werden dann über Kantone ausgezahlt. Das sind aber sehr strenge Anforderungen. Da wird also überprüft, wo ist das Problem. Dann gibt es eine Betriebsberatung, wo natürlich auch das Problem angegangen wird. Oder? Wo ist das Problem? Wie kann man das beheben? Wie kann man den Betrieb auch wieder in eine Gewinnzone führen? Und da probiert man, den Betrieb zu unterstützen. Landwirtschaftsbetrieb, da gibt es praktisch keine Konkurse. Der Grund liegt darin, dass wenn ein Betrieb nicht mehr funktioniert, dann wird er meistens aufgeben, er kann nicht mehr investieren und am Schluss wird einfach der Boden verpachtet und der Bauer und die Bäuerin bleiben meistens im Wohnhaus drin. Und der Betrieb selber ist eben in der Substanz, wenn er aufgeben wird, wesentlich mehr wert, als wenn er im Betrieb ist, wo dann nur der Ertragswert gilt, als wenn er später einmal verkauft werden dann zum Verkehrswert. Da gibt es eine relativ grosse Diskrepanz. Darum haben wir praktisch keine Konkurse in der Schweiz.
Wenn er sich aber überinvestiert hat und es nicht funktioniert, nehmen wir an, mit der Milchwirtschaft investieren, er tut sich Anlagen kaufen etc. und dann plötzlich merkt er, nein, ich kann mit dieser Milch gar nicht mehr verdienen. Und hört auf, dann hat er ja viel Geld ausgegeben für die Anlagen, aber kann sie ja nicht mehr brauchen. Also dann kommt es doch zu einem Konkurs.
Ja, die Frage ist, ob er das Geld überhaupt überkommt. Wir haben jetzt einen Stall realisiert und da hast du über die Betriebsberatung, über die Finanzierungsmittel, hast du sehr strenge Auflagen bezüglich Finanzierbarkeit von einem Projekt, die Wirtschaftlichkeit von einem Projekt und die Tragbarkeit von einer Investition. Und da wird alles im Detail geprüft und wenn du die Nachweise nicht kannst erbringen, dann nach einer fehlen die Finanzmittel, die dann von Kanton und Bund gewährt werden. Und von den Banken kommst du nur maximal bis zur Belehnungsgrenze Geld über. Das ist ein tiefer Wert, das ist viel tiefer als der Verkehrswert, den alle anderen Leute haben oder auch kennen. Und da fehlen dem Finanzierungsinstrument und dann kannst du gerne nicht aufstellen. Also die enge Begleitung aufgrund von diesen Finanzierungsinstrumenten, die hilft auch, dass eben Fehlinvestitionen verhindert werden können. Was ja auch richtig ist.
Kommen wir schnell zum Bauernverband über. Wenn ich jetzt auf die Strasse rausgehe und sage, wer ist der Präsident von Economie Suisse? Dann kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere mich so ein bisschen küsselt anschaut und sagt, Economie Suisse, das kommt mir irgendwie bekannt vor, aber Entschuldigung, den Präsident kenne ich nicht. Wenn ich jetzt sage, okay, jetzt zweite Frage, wer ist der Präsident vom Bauernverband? Dann kommt das vermutlich relativ auf die Pistole geschossen. Das ist doch, wie heisst es jetzt schon, Ritter. Ah, der Ritter ist doch das ganz genau. Woher kommt das, dass die Wirtschaft an und für sich so fast sich ein bisschen auflöst in der Bevölkerung innen und der Bauernverband in der heutigen Zeit, oder 2025, 2026, immer noch so eine mega Bedeutung hat?
Ja, also mega Bedeutung, da ist jetzt relativ hochgegriffen. Die Frage ist, warum kann der Präsident bekannt sein vom Bauernverband? Das hat eigentlich zwei Gründe. Das eine ist, wenn er schon 14 Jahre oder 13 Jahre als Präsident ist, also so länger als man eine Aufgabe hat, so stärker wird man wahrgenommen. Und das zweite, und da ist noch der grössere Unterschied, der Präsident vom Bauernverband ist eigentlich immer im nationalen Parlament. Und dann hat er natürlich vielmal die Möglichkeit, eben zu verschiedenen Vorlagen eben am Fernsehen oder in den Medien aufzutreten. Das Bild sieht man überall ein bisschen. Und da wäre die Landwirtschaft und natürlich auch der Bauernverband wahrgenommen. Und dann gibt es noch einen dritten Grund. Es ist viel einfacher, zum Politik zu machen zu Bern, und darum haben wir viele Volksinitiativen, aber auch viele Diskussionen, wenn du Themen hast, die Menschen bewegen. Und Menschen werden bewegt durch Essen, durch Biodiversität, durch schöne Landschaften, durch Sömmerungsgebiete, durch den Wolf und vieles mehr. Und wenn du Menschen bewegen mit Stahlindustrie, mit irgendwelchen technischen Vorgaben, vielleicht auch Versicherungen, Banken, das ist ganz, ganz eine theoretische Sache und schwierig zu erklären. Und darum nehmen die Medien viel lieber Themen aus der Landwirtschaft auf, wo man bildhaft darstellen kann, als Themen, die sehr abstrakt sind und kaum vermittelbar sind.
Markus Ritter, eigentlich sollten Sie jetzt hier als Bundesrat stehen. Das war eigentlich die Idee. Ich glaube, das war auch Ihre persönliche Idee. Sie sind in den Tagen, wo die Bundesratswahl war, eigentlich innerlich fast sicher gewesen, dass es eigentlich klappen sollte. Es hat dann nicht geklappt. Der Herr Pfister aus dem Kanton Zug ist Ihnen nachher vorgezogen worden. Haben Sie eine Analyse gemacht, was ist dort eigentlich passiert? Also hat der Markus Ritter sich falsch eingeschätzt? Ist er selbstsicher gewesen? Ist er dominant gewesen? Ist er eben der Präsident von dem Bauernverband gewesen, den man eben kennt und zum Teil ein bisschen fürchtet? Was ist aus Ihrer Sicht heraus effektiv passiert, dass zuletzt auf dem Wahlzettel Pfister ist gestanden?
Also zuerst einmal war ein demokratischer Entscheid gewesen. Der Martin Pfister und ich haben eine sehr gute Zeit miteinander während dem Wahlkampf. Es ist ja auch ein bisschen ein Wahlkampf mit einem kleinen Wahlkörper. Nur 246 Leute können ja dann am Schluss wählen. Und das war eine sehr spannende Zeit gewesen. Und ich empfehle allen Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn sie mal ein bisschen Farbe ins Leben bringen und auch mal ein Abenteuer erleben, dann erwägt sich doch eine Bundesratskandidatur. Da geht ein bisschen etwas. Da hat man wirklich die Möglichkeit, sich da breit zu vielen Themen in Szene zu setzen. Warum ist der Entscheid so aus? kommen. Grundsätzlich ist es immer ein bisschen Kaffeesatz lesen. Da muss ich natürlich vorausschicken. Es ist aber so, dass natürlich jede Fraktion und jede Gruppierung sich überlegt, ja, wer bringt uns am meisten im Bundesrat, wie verschieben sich Kräfteverhältnisse, wenn man den oder die wählt, was passiert nachher dann bei den einzelnen Abstimmungen im Bundesrat, was passiert bei den nächsten Wahlen, wenn jetzt der oder die im Bundesrat neu sind. Und da wäre sehr vertiefte strategische, aber auch taktische Abklärungen gemacht. Und ich gehe davon aus, dass die Mehrheit so darüber zügig ist, dass der Martin Pfister in die Überlegungen besser reinpasst als ich. Und das ist auch zu akzeptieren.
Ist er auch ein bisschen der Gemögigere eigentlich? Also ist der Präsident vom Bauernverband einfach ein kleiner gefährlicher ein bisschen? Auf beiden Seiten, oder? Er ist ja ein Grüner, er will ja die Landschaft schützen, oder? Da könnte der Grüne so ein bisschen gefährlich werden. Und nachher ist er eher zu konservativ, also er könnte der recht positioniert ein bisschen gefährlich werden. Hat man also eigentlich das als Grundlage angeschaut und gesagt, ja, der Pfister ist wahrscheinlich ein bisschen der Gemögiger?
Der Martin Pfister ist sicher sehr ein Gemögiger. Also, das möchte ich gerade gesagt haben. Ich persönlich habe auch einen Freund gewonnen im Rahmen von dem Wahlkampf, und wir haben es auch gut gehabt miteinander, möchte ich sagen. Es ist aber so, dass ich natürlich die Jahre vorher in verschiedenen Abstimmungskämpfen auch durfte auftreten als Bauernverbandspräsident. Und wir haben dann einfach Stimmen gewonnen. Und natürlich auch mit dem richtigen strategisch-taktischen Vorgehen. Und wenn jemand gewöhnt, dann gibt es immer auch Leute, die verlieren. Und die Leute machen sich Gedanken, ja, warum haben wir jetzt verloren? Und wie sind jetzt die Mechanismen gewesen? Und was bedeutet das, wenn jetzt der mit den oder der anderen Fähigkeiten dann in dem Gremium ist? Und da gibt dann entsprechende Erkenntnisse und Analyse und dann führt das zum Wahlentscheid. Und für mich ist das zu akzeptieren, wie das rausgekommen ist.
Hat er das ein bisschen erwartet gehabt oder überhaupt nicht? Also man sagt ja, der Bauer ist ja so ein Schlauer ein bisschen, oder? Ja. Und der kann taktieren, der kommt nicht gerade sofort führen mit dem, was er wirklich will, sondern er überlegt sich ein bisschen, taktiert ein bisschen und dann kommt er zuletzt zu seinem Resultat. Und Sie sind ja wahrscheinlich in einer felsenfesten Überzeugung reingegangen, in ein paar Tagen bin ich Bundesrat. Und es hat nachher nicht geklappt. Ist die Einstellung, die Sie hatten, während dieser Phase, wo es darum ging, Bundesrat zu werden, und den Tagen nachher, wo es fertig war, völlig divergent gewesen?
Nein, also grundsätzlich bin ich damit in die Wahl gegangen mit einer sehr schönen Aufgabe, die ich vorher hatte, die ich jetzt noch habe, als Bauernpräsident, als Nationalrat, als Mitglied der Wirtschaftskommission. Das habe ich sehr gerne gemacht. Und es ist mir nicht einfach gefallen, mich für die Kandidatur zur Verfügung zu stellen. Ich habe wirklich auch noch verschiedene Telefone gemacht, probiert, andere Leute zu überzeugen, sie könnten doch jetzt von der Mitte kandidieren. Und das grosse Problem war, dass das Departement wirklich sehr anspruchsvoll ist, das der Pfister jetzt durfte übernehmen, das VBS. Und wir natürlich Bericht von der Geschäftsprüfungskommission, von der Finanzkontrolle, wo verschiedene Probleme aufmerksam gemacht haben, von der Finanzdelegation auch. Und da hat dann bei uns in der Fraktion die Leute abgeschreckt. Ich muss es so sagen, wir haben 44 Fraktionsmitglieder, die in der Mitte angehören. Und am Schluss bin ich der Einzige, der überhaupt die Kandidatur in Erwägung gezogen hat. Und dann der Herr Pfister noch. Und da hat es anspruchsvoll gemacht. Also mir ist es wirklich nicht einfach gefallen, mich hier zur Verfügung zu stellen. Wir haben da sehr gut abgewogen. Soll ich jetzt auch noch absagen? Kann die Landwirtschaft in dieser Phase, wo wir jetzt sind, wo wir wirklich sagen, es hat kaum Kandidaten, auch noch sagen, wir haben andere Prioritäten, oder muss die Landwirtschaft, wenn es wirklich die Schweiz in einer schwierigen Situation ist, herstehen und sagen, wir sind bereit, die Aufgabe anzupacken, wir sind bereit, die Probleme zu lösen, wir sind bereit, die Herausforderungen auch anzunehmen und auch mal ein starkes Signal zu setzen, was wir dann am 28. Januar auch gemacht haben, auch wirklich in Absprache mit allen Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten vom Schweizer Bauernverband, mit dem Direktor. Und darum ist es ein anderes Abwägen. Also ich bin nicht in den Wahlkampf hineingegangen nach dem Motto, und ich will jetzt unbedingt unter allen Umständen Bundesrat werden. Was ich aber will in dem Wahlkampf, was ich will, ist einen souveränen Eindruck hinterlassen. Ich habe ja wirklich die Dossier alle sehr gut kennt, die wir im Parlament beraten haben, die letzten Wochen und Monate. Und wir haben uns auf jedes Hearing mit jeder Fraktion sehr gut vorbereitet. Und nach diesen Hearing habe ich jeweils einen sehr starken Applaus gehabt. Und dann bin ich überzeugt gewesen, das ist jetzt schön, das hat überzeugt, aber ich glaube nicht, dass wir die wählen. Wie die natürlich sehen, haben doch unten relativ starke Kompetenz, jemand, der sehr schlagfertig auch ist, relativ stark auch seine Meinung einbringen in einem Bundesrat. Das ist nicht das, was unbedingt alle wollen. Und darum muss man akzeptieren, dass halt die Leute eher jemanden gewählt haben, der vielleicht ihren Vorstellungen eher entsprochen hat.
Glauben Sie, dass Sie als Nationalrat genauso viel einbringen können, wie Sie als Bundesrat einbringen
können? Es ist ja so, als Bundesrat führt man natürlich dann ein ganzes Departement. Und das VBS ist mit 12.500 Mitarbeitern, das ist schon ein Drittel vom Bundespersonals grösste Departement. Und man hat sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten dort. Es ist aber natürlich so, als Nationalrat, wenn man eine gute Position hat, wenn man noch einen grossen Verband im Rücken hat, kann man natürlich sehr viel steuern über alle 7 Departemente hinweg. Das muss man sehen. Und der Bundesrat wird vom Parlament gewählt, nicht das Parlament vom Bundesrat. Also mögen den Bundesrat auftragen und nicht umgekehrt. Und da ist ganz wichtig, dass man immer den Mechanismus noch ein bisschen versteht. Und darum kann ich mit meiner Rolle, die ich jetzt habe, natürlich sehr gut weiterleben und habe Freude an diesen Aufgaben.
Jetzt die Hörer von Aktiv Radio nimmt natürlich sehr Wunder, was passiert. Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und der EU. Was passiert dort? Und dort gibt es ja sicher eine Idee, die Markus Ritter selber hat, und da gibt es den Bauernverband. Also erste Frage, ist das identisch? Die Idee vom Bauernverband und die Idee von Markus Ritter sind gleich oder divergieren die ein bisschen?
Nein, die sind völlig identisch. Also ich habe ja die Vernehmlassung sehr stark mitgeprägt, die wir jetzt abgegeben haben. Und da ist die Frage, was jetzt passiert die nächsten Monate aus dieser Vernehmlassung und in der Beratung im Bundesrat und im Parlament. Aber die sind völlig identisch.
Ich habe vorher gesagt, das Bauernschlau, woher kommt eigentlich das übrigens? Die Bauernschläue, oder? Das ist bei uns überall verankert. Also wenn jemand etwas macht, wo er sagt, aha, das ist jetzt aber nicht schlecht gemacht, das hätte ich eigentlich nicht erwartet, du bist echt Bauernschlau, woher kommt das?
Also Bauernschlau bedeutet nichts anderes. Oder es gibt ja, die meisten Menschen haben ein Ziel, auch im Parlament, dann die meisten. Es gibt sehr viele, die Strategie haben, also die wissen, wie sie das Ziel umsetzen wollen. Aber Bauernschläue, und Bauernschläue ist Taktik, selbst haben nicht alle. Taktik heisst das Richtige zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, mit der richtigen Person, in der richtigen Form tun. Und wenn man etwas Falsches zum falschen Zeitpunkt, in der falschen Form, mit der falschen Person macht, dann verlierst du immer. Und die Bauern stehen mit beiden Füßen vom Boden, schauen das Zeug ein bisschen an, überlegen sich da, sagen, ja, jetzt kann man ja nicht mähen, ist noch zu früh, oder ja, das Wetter schlägt, glaube ich, noch um. Und die sind sich gewöhnt mit diesen Fragen. Ja, ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Ja, und wenn man es jetzt anrufen, das funktioniert. Und in welcher Form soll ich jetzt den Weizen tröschen? Und da überlegt sich der Bauer tagtäglich in dieser Form. Oder? Und darum sagt man, der Bauer, der ist ein bisschen bauernschlau, weil er sich da ein bisschen überlegt und dann meistens richtig vorgeht.
Also, jetzt wollen wir den Präsidenten von diesen Schlauen, möchten wir eigentlich jetzt folgende Frage stellen. Der Bauernverband hat ja schon mal ein bisschen Position bezogen zu dieser ganzen Geschichte. Wie sollen die bilateralen 3 angeschaut werden? Hat so mit einem Ja, aber geantwortet. Hat gesagt, wir schauen uns das gerne an, wir beziehen noch eine Position, wir ziehen aber ein paar so rote Linien, die wir ziehen. Zum Beispiel das Ständemeer ist so etwas. Oder? Der Bauernverband will ja eigentlich, dass das Ständemeer kommt. Ist das richtig?
Ich muss das immer präziser sagen. Also wir haben weder Ja noch Nein, auch nicht Ja, aber gesagt. Wir haben gesagt, wir stehen hinter einem bilateralen Weg, wo wir bisher gegangen sind. Also wir wollen keinen EU-Beitritt, wir wollen keine EWR-Neuauflage, wir sagen auch nicht ein reines Freihandelsabkommen, wir sagen den bilateralen Weg, den wir bis jetzt hatten.
Das ist bilaterale 2. Das hat nichts mit bilateralen 3 in diesem Fall zu tun.
Richtig, da ist die bilaterale 2. Zu dem Weg stehen wir. Wir sind der Meinung, die Schweiz ist die letzten Jahre plus minus gut gefahren mit dem. Und jetzt ist die Frage, was haben wir für rote Linien gezogen? Und wir haben gesagt, Ständemeer, das wäre ja noch das eine. Oder wo es darum geht, dass Kantone können, dass auch ein Kantonsmeer geht. Aber für uns ist viel entscheidender, dass es überhaupt eine Volksabstimmung gibt. So wie sich der Bundesrat da vorstellt, ohne obligatorisches Referendum, das bedeutet, dass Verträge, die so weitgehend eingreifen, auch in unsere verfassungsmäßigen Rechte, ohne dass jemand das Referendum sammelt, überhaupt nicht zu einer Volksabstimmung
kommt. Aber werdet ihr denn für das obligatorische Referendum sein? Das heisst, dass das Parlament muss jetzt Stellung nehmen gegenüber dem Bundesrat und sagen, jawohl, wir unterstellen das obligatorische Referendum. Und wenn sie das nicht machen, dann gilt ja nur das fakultative Referendum. Richtig. Was sagt jetzt der Bauernverband und was sagt der Markus Ritter? Wir wollen das obligatorische Referendum.
Richtig. Also das ist für uns eine rote Linie. Wir wollen das obligatorische Referendum. Über diese Verträge muss können abgestimmt werden. Und wenn jetzt das Parlament zur Überzeugung kam, da wollen wir nicht mehr in beiden Kammern, dann bin ich der Meinung, dass wir dem Schweizer Bauernverband vorschleusen müssen, dass wir die Unterschriftensammlung unterstützen. Dann muss man mindestens die Abstimmungen zwingen, das Referendum aktiv arbeiten, oder? Das obligatorische Referendum wäre es richtig, dass da kommt, ohne Unterschriftensammlung und ständig mehr auch muss sein. Und wenn aber das Parlament da nicht will, aus irgendwelchen Gründen, dann ist es wichtig, dass man dafür schaut, dass dann das Referendum gesammelt wird und zur Volksabstimmung geht. Dann hat man einfach Stände mehr nicht. Aber da, wo der Bundesrat beschlossen ist, ist aus unserer Sicht unhaltbar.
Wissen Sie eigentlich, über was wir würden abstimmen, wenn wir das fakultative Referendum würden ergreifen? Es war ja mal von einem Rahmenabkommen zwei gewesen. Und dann haben wir als Bürger das so aufgefasst, da kommt, wollen Sie das Rahmenabkommen 2, ja oder nein? Und nachher plötzlich ist aus dem Rahmenabkommen ein bilaterale 3 geworden. Und dann plötzlich ist ein Stromabkommen daraus geworden und es ist ein Lebensmittelabkommen daraus geworden. Für was müssten wir Unterschriften sammeln oder die Unterschrift geben? Eigentlich müssten wir für ein Stromabkommen die Unterschrift geben. Der Bogen 1, dann kommt der Bogen 2 und dann ist das Lebensmittelabkommen und dann kommen noch die institutionellen Problematiken und so weiter. Über was müssen wir eigentlich das Referendum überhaupt ergreifen?
Ja, das steht natürlich im Moment noch nicht so fest. Die letzten Diskussionen, die ich vernommen habe, ist, dass der Bundesrat dahin tendiert, dass es mindestens 2 Vorlagen geben sollte, also das Stromabkommen separat und der ganze Rest, auch inklusive institutionellen Teil, das ist ja sehr entscheidend, auch bei dem Abkommen. Die EU hat dann sofort moniert, das ist völlig unhaltbar, dass man diese guten Verträge noch aufteilen will. Und dann sagt doch ein Paket, entweder alles oder nichts. Und das ist natürlich nicht entschieden. Das ist wirklich nicht entschieden. Wenn es jetzt 2 entsprechende Vorlagen gäbe, dann müsste 2-mal unterschrieben werden, dass man 2-mal abstimmen könnte. Aber für mich ist vor allem der entscheidende Teil, der institutionelle Teil, wo es wirklich darum geht, wie kann sich die Schweiz künftig in der Rechtsetzung einbringen, wo wir uns direkt betrifft. Wie können die Branchenverbände sich einbringen und wie können wir noch abstimmen, mit welchen Restriktionen haben wir zu rechnen, wenn wir mal Nein sagen.
Wir wissen also heute noch nicht, was wirklich passiert. Also entweder sagt jetzt das Parlament, jawohl, es gibt ein obligatorisches Referendum, dann ist klar, oder?
Dann ist klar. Ja, dann gibt es eine Abstimmung, ganz klar. Und dann gilt nicht nur das Volksmehr, sondern auch Ständemehr. Und wenn das Parlament sagt, nein, es gibt kein obligatorisches Referendum, dann muss aktiv das Referendum gesammelt werden und dann gilt nur das Volksmehr.
Genau, und dann wissen wir noch nicht ganz genau, wie viele so Papierchen also wir eigentlich müssen unterschreiben müssen.
Richtig, das weiss man nicht.
Aber da fühlt sich ja der Schweizer schon ein bisschen veräppelt, oder? Wenn er plötzlich irgendjemand an einem Marriage stand, muss er 6-mal unterschreiben. Dann sagt er, was sammelt, ich habe noch ein Papierchen, das auch noch unterschreiben muss. Oh, es ist mir gerade in den Sinn gekommen, ich habe noch mal ein Papierchen, das du unterschreiben musst. Da kommt ja keiner mehr raus.
Da ist das so, oder? Und die befürworten sind von dem Paket, müssen sich jetzt langsam fragen, wie können sie das Paket erstens den Leuten so erklären, dass es vernünftig ist? Wie bringen jetzt alle die notwendigen Anpassungen drin? Braucht es Neuverhandlungen? Gibt es innenpolitische Umsetzungen? Wie kann da so aufbauen werden, dass die Leute überhaupt am Schluss noch können zum Projekt ja oder nein sagen, wo es auch verstand?
Ich habe immer wieder in diesen Gesprächen am Mikrofon, wenn ich Nationalrat oder Ständerat begrüsse, darüber geredet, über die Kompass-Initiative. Und eigentlich hätte man ja die ganze Geschichte können erschlagen, indem man das am Volk überlässt. Dass man sagt, okay, wir pressieren jetzt mit dieser Kompass-Initiative und dann soll das Volk uns eigentlich sagen, wollen wir so einen völkerrechtlichen Vertrag am Ständemeer unterstellen oder wollen wir das nicht? Oder? Aber jetzt sieht es ja eher so aus, wie die Kompass-Initiative tatsächlich auch relativ lang fertig weggezogen wird, irgendwann her. Also das Schweizer Volk wird noch nichts darüber können sagen. Wir haben am 26. November 2025 hat der Bundesrat sogar gesagt, wir machen keinen Gegenvorschlag zu dieser Kompass-Initiative, sondern wir lassen die so durchschädeln. Auch die wird vermutlich auch ins Parlament kommen, jetzt nicht. Nein, da werden wir auch müssen darüber diskutieren. Das hängt ja alles irgendwie irgendwann ein bisschen zusammen. Und wie ist Ihre Meinung? Wäre das eine saubere Sache gewesen? Wir haben gesagt, okay, wir geben die Kompass-Initiative, geben wir Gas, die bringen wir zuerst und dann bringen wir die ganze EU-Geschichte.
Also grundsätzlich, aus unserer Sicht natürlich ist die Kompass-Initiative in die Stossrichtung also auf jeden Fall umzusetzen. Also da wäre ja auch das Ziel, dass das Volk könnte über die Verträge abstimmen und auch die entsprechende demokratische Legitimation für so einen weitgehenden Entscheid sollte da sein. Wenn aber die Kompass-Initiative nicht unterstützt wäre, müsste eigentlich zuerst darüber abgestimmt werden und nicht noch der Entscheid zu diesen Verträgen. Das Gleiche gilt natürlich nachher auch für die 10 Millionen Schweiz Abstimmung, wo es dann darum geht, wie wird die Grenze gezogen mit der Zuwanderung. Da ist tangiert auch direkt die Frage von diesen bilateralen Verträgen 3. Und da ist ganz wichtig, dass das Parlament irgendwo einen Modus wie Wendy findet, wie gehen wir mit all diesen verschiedenen Geschäften um, dass die Leute auch verstehen, dass die Leute auch nachvollziehbar haben. Und ich möchte alle Befürworter einfach dahingehend warnen von diesen Verträgen, wenn die Bevölkerung nicht mehr rauskommt und das Gefühl hat, da wird geschummelt, indem man probiert, einfach das Volk über den Tisch hineinzuziehen, indem man die demokratischen Rechte beschneiden tut, dann gibt es immer ein Nein. Also wenn die Leute das Gefühl haben, das steht etwas nicht sauber und man wird überfordert, dann gibt es ein Nein. Und darum würde ich die wirklich Befürworter sind von diesen Verträgen, sehr gut daran tun, um probieren, möglichst transparent, offen, demokratisch auch die Volksrechte zu wahren und die Leute mitzunehmen.
Es ist auch so, wenn das Volk mal in einer Neinwelle drin ist, dann ist die nicht so ganz einfach abzuebben. Also wir sehen das jetzt beispielsweise im Kanton Solothurn. Dort haben wir jetzt eine kleine Neinwelle im Moment. Das ist auch die SVP, die hier ein bisschen auf dieser Welle mitschwimmt. Aber ich mache ein Beispiel. Oder? Da hat man, müsste man darüber abstimmen, ob man eine Unterführung will, beim Bahnhof Solothurn unten innen. Und das Parlament war dafür, der Regierungsrat war dafür. Man hat zuerst nicht einmal eine kantonale Abstimmung darüber machen, sondern gesagt, das ist eigentlich in der Kompetenz von der Verwaltung selber oder von der Regierung. Und zuletzt, was ist passiert? Obwohl alle Ja gesagt haben dazu, ist es abgelehnt worden. Oder? Also das Volk sagt Nein. Oder? Ja. Das Gleiche ist gesehen mit dem Energiegesetz, das wir ja machen müssen, weil der Bund gewisse Vorschriften macht und das muss der Kanton da nachziehen. Und dort war es auch so, gewesen, das Parlament, der Regierungsrat, die wichtigsten Verbände, die Handelskammer, alle sehen, das Energiegesetz ist wichtig, das müssen wir haben. Zack, bumm, abgelehnt worden. Also ich sehe eigentlich hier, so im Mikrokosmos, jetzt wenn ich den Kanton anschaue, wenn die Nein-Welle einmal läuft, dann läuft sie. Und dann ist das Misstrauen gegenüber dem Parlament und gegenüber dem Rot jetzt hier, wäre es der Regierungsrat und der Kantonsrat, und bei euch ist es jetzt halt das eidgenössische Parlament und der Bundesrat. Wenn der Wurm mal drin ist, dann wird es gefährlich.
Ja, vor allem am schlimmsten ist, wenn die Bevölkerung das Vertrauen verliert in die zuständigen Organe, sei der Bundesrat oder Parlament oder im Kanton Regierungsrat und Parlament, dass die Leute sagen, ah, da ist doch wieder irgendetwas nicht sauber gelaufen. Und wenn es ansehen ist, dann verlierst du eigentlich auch Mehrheitsfähigkeit. Und darum ist es so wichtig, dass Vorlagen extrem gut vorbereitet werden, durchdenkt sind bis zum Schluss, weil das Volk hat ganz ein feines Sensorium, was funktioniert. Und ich sage immer, das Volk, das ist wie eine Schwarmintelligenz, also eine grosse Masse, die darüber befindet, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und wir haben 7 Jahre, ich möchte das Beispiel noch bringen, an dem Eigenmietwert, der Abschaffung Eigenmietwert geschaffen. Und am Anfang haben wir kämpfen, dass man die Vorlagen überladen hat, dass man wirklich auf dem Boden geblieben ist, von der Realität, auch mit der Abzug, die man weiterhin noch machen kann. Das war dann ein bisschen mit der linken Seite gewesen. Und am Schluss, wo man dann da wirklich bereinigen kann, auch für die Kantonlösung hat, mit der Objektsteuer, wo man dann darüber abgestimmt hat, haben dann die Bürgerlichen da weitergetragen, die Linken gesagt, sie ist gleich zu tun. Aber am Schluss war die Vorlage auch so stimmig und hat alle Bedenken aufgenommen, die könnte da sein könnten, dass das Volk am Schluss mit einer hohen Stimmbeteiligung und über 57% Ja gesagt hat. Also die Vorlagen müssen eben auch inhaltlich qualitativ gut sein. Und wenn du 3-4 Hunde hast, die du niemandem mehr kannst erklären kannst, dann gehst du auf die Schnorre raus. Weil bei einer Volksabstimmung kommt normal alles an die Oberfläche.
Wir haben vorhin von der Schlaumeierei geredet. Wenn wir die Initiativen anschauen von der letzten Zeit, nehmen wir jetzt zum Beispiel den Eigenmietwert. Dort ist ja das Wort Eigenmietwert überhaupt nicht einmal erwähnt gewesen, sondern wir haben eigentlich darüber abgestimmt, ob man den Kantonen erlauben will, bei den Zweitwohnungen irgendeine Art Substanzsteuer dürfen zu machen. Genau. Wenn der Eigenmietwert dann würde abgeschafft werden. Genau. Oder? Also es ist relativ eine komplizierte Vorlage gewesen. Sie hätte auch heissen können, wir schaffen den Eigenmietwert ab, aber es ist eben nie gestanden. Und bei der Abstimmung über die Erbschaftsinitiative steht kein Wort Erbschaftsinitiative drin, sondern es steht einfach schlichtweg drin, eine gerechte Verteilung und Geld für die Umwelt. Mhm. Wieso lässt man das eigentlich so durch? Eigentlich müsste man doch einen griffigen Titel finden, wo die Leute wissen, wenn sie sich nur kurz beschäftigen mit dieser Materie, ah, das ist die Abstimmung, jawohl, dort sage ich Nein oder dort sage ich Ja dazu.
Also direkte Demokratie ist nie einfach. Man muss sich wirklich auch mit dem Text befassen, man muss sich den Inhalt anschauen und nicht nur den Titel. Bei der Eigenmietwertvorlage war es halt so, dass 2 Vorlagen waren und gegen die Abschaffung des Eigenmietes, die Gesetzesvorlage war, niemand das Referendum ergriffen hat. Und dann war nur noch die Verfassungsänderung zugunsten der Kantone, die man verbunden hat, damit die Kantone die Sicherheit hatten, dass eben der Eigenmietwert nur abgeschafft wird, wenn die Kantone mit vielen Zweitwohnungen auch ein Ersatzinstrument haben, das sie nicht nutzen können. Sie wollen es nicht, aber sie können es nutzen. Und das war eine sehr faire Vorlage. Und wo dann am Schluss die zweite Vorlage vom Volk gut geheissen war, ist mit einer Verfassungsänderung, also doppelte Mehrheitsbruch mit einer Verfassungsänderung, dann ist auch die erste Vorlage dann definitive Rechtskraft erwachsen, wo aber niemand das Referendum ergriffen hat, wo es dann aber um den Eigenmietwert gegangen ist, Gesetzesvorlage.
Aber die Kantone, die sehr viele Zweitwohnungen haben, die sind ja eher tendenziell dagegen gewesen. Die haben gefunden, oh, das gibt viel Arbeit, wenn das angenommen wird, dann müssen wir wieder aktiv werden, wir müssen ein neues Gesetz machen, ein Zweitwohnungsgesetz, was die dann uns müssen zahlen als Steuern, das ist wieder aufwendig und das gibt ja nochmal eine Abstimmung in den Kantonen nachher.
Also die Regierungsräte sind dagegen gewesen. Ich will das da noch präzisieren. Also die Bündner Regierung ist zum Beispiel dagegen gewesen. Das Volk hat mit 2-1 dieser Vorlage zugestimmt.
Also eigentlich mehr die Regierung versteht das Volk nicht mehr.
Tessin, Ditto, Volk hat zugestimmt. Bern ist der dritte Kanton gewesen. Dort gleich, das Volk hat zugestimmt. Der einzige Kanton, der abgelehnt hat, wo viel Zweitwohnungen hat, war Wallis gewesen. Das deutsche Wallis, also das Oberwallis, die hat zugestimmt, aber das Unterwallis hat abgelehnt und der Kanton Wallis hat abgelehnt. Das sind die vier Kantone, die am meisten Zweitwohnungen haben.
Und warum dauert es jetzt so lange, bis das umgesetzt wird? Das ist ja auch so ein bisschen eine Schweinerei auf eine Art. Oder? Es gibt Initiativen, die vom Volk angenommen worden sind, die überhaupt nicht umgesetzt sind worden, wo man wieder Schlaumeiereien gefunden hat, oder? Dass man sie nicht umsetzen muss. Man hat irgendwie etwas umgebröselt, aber effektiv nicht umgesetzt. Und jetzt beim Eigenmietwert, also wo am Sonntag zu oben geheissen hat, es ist jetzt ab, weg, die Eigenmietwärme ist fort, habe ich gemeint, am Montag sei das jetzt eine Realität. Ich habe nachher gelernt, dass es etwa 2-3 Jahre gehen könnte. Warum dauert das so lange?
Ja, da muss ich jetzt wirklich die Kantone ein bisschen in Schutz nehmen. Ich habe zuerst gedacht, das sei lang, aber die Problematik ist natürlich die, dass nicht nur das Bundesgesetz muss angepasst werden, was jetzt schon passiert ist, sondern die kantonalen Gesetze müssen angepasst werden. Und zwar nicht nur die dann entsprechend eine Zweitwohnungssteuer einführen, sondern auch die anderen Kantone, die in der kantonalen Gesetzgebung und auch auf Stufe der Gemeinde natürlich dann die Eigenmietwertbesteuerung müssen abschaffen, die neuen Regulierungen müssen ins kantonale Steuergesetz überführen. Und da ist wichtig, dass natürlich dafür auch Zeit haben, die Gesetzesanpassung, die Beratung im Parlament und nachher auch, werden die auch im Referendum natürlich unterstellt.
Was macht der Kanton St. Gallen? Hat er Zweitwohnungen?
Wir haben auch Zweitwohnungen.
Aber die fallen nicht ins Gewicht, oder wie?
Also natürlich nie wie ein Kanton Graubünden, aber im Sarganserland, im Toggenburg, haben wir auch Zweitwohnungen. Es gibt sogar relativ viele Zweitwohnungen in der Stadt St. Gallen von Leuten, die dort unter der Woche arbeiten und dann nicht immer heimgehen. Und der Kanton St. Gallen wird auch intern müssen diskutieren, ob sie die Anpassungen will ich machen für eine separate Objektsteuer auf den Zweitliegenschaften. Ich könnte mir vorstellen, dass sie etwas machen, aber das ist der Entscheid von Regierung und Kantonsrat.
Kann das sein, dass die Zweitwohnungen haben oder Zweitliegenschaften haben, dass die müssen büssen, dass die im Prinzip alles müssen zahlen, was nachher die Erstliegenschaften haben, nicht mehr zahlen müssen mittragen?
Nein, das wird sicher nicht so sein. Das Ziel ist, dass man bei den Zweitwohnungen die Ausfälle auf den Zweitwohnungen kompensieren kann. Also wenn die Kantone da wollen, ist ja ein kantonaler Entscheid. Nachher bei den Erstwohnungen sollte es ja plus minus aufgeben, immer Hypothekarzinssatz von 2,8%. Jetzt haben wir einen tieferen Hypothekarzins. Dann gibt es gewisse Ausfälle für Gemeinden, Kanton und den Bund. Aber mit einem Hypothekarzins von 2,8% müsste bei den Erstwohnungen etwa ausgeglichen sein. Und bei den Abzügen, bei den Investitionen, beim Unterhalt hat man sehr eine faire Lösung gefunden, die auch plus minus dem verheben.
Der Kanton St. Gallen hat, glaube ich, ein Bruttoinlandprodukt von etwa 45 Milliarden ungefähr. Das ist rund etwa 5% von der Schweiz. Was haben wir? 800-900 Milliarden ist etwa das Bruttoinlandprodukt von der Schweiz. Nehmen wir eigentlich den Kanton St. Gallen ernst in der Schweiz? Oder ist das einfach so ein Kanton, der am wunderschönen Bodensee ist und damit hat es sich?
Also jeder Kanton ist eine Minderheit in der Schweiz. Ich möchte einfach auch vorausschicken. Übrigens auch jeder Verband ist eine Minderheit, jede Bevölkerungsgruppe ist eine Minderheit, jede Partei ist eine Minderheit. Und natürlich so auch der Kanton St. Gallen. Und du kannst in diesem Land nur etwas bewegen, wenn du den Verbündeten gewinnen kannst, wenn du Mehrheiten bilden kannst. Und da braucht jeder Kanton, muss ich schauen, zuerst mal mit der Ostschweiz und dann vielleicht noch mit anderen Regionen, wenn es konkrete Anliegen sind, um die zusammenzubringen. Und dann gibt es Kantone, wo natürlich die Parlamentarier sehr stark auf die kantonalen Interessen fokussiert sind. Das ist zum Beispiel in der Westschweiz so. Und dann in anderen Kantonen ist das weniger der Fall. Vor allem in grossen Kantonen erlebe ich praktisch nie. Ich habe noch nie Zürcher Anliegen, ich noch nie gesehen, wo vor der Zürcher Nationalrat sind ja 36 konsequent durchgedreht worden ist. Da bist du sehr stark in so grossen Delegationen oder so grossen Vertretungen Partei fokussiert. Und da hast du kaum so eine kantonale Fokussierung, wie du da zum Beispiel im Kanton Graubünden, im Kanton Tessin oder eben so ein mittelgrossen Kanton hast. Da spielt es einfach eine grosse Rolle, dann, ein bisschen, wie du gewachsen bist in diesen Kantonen.
Wenn wir auf die Liste schauen vom Kanton St. Gallen, dann ist das Parlament ist, bürgerlich orientiert. Die Linken haben eine kleinere Stimme als die bürgerlichen. Wenn man den Regierungsrat anschaut, Tito, dann haben wir auch dort eher eine bürgerliche Note als ein linker Teil. Merkt man das dem Kanton an? Sind sie froh, dass das so ist? Oder sollte es ein bisschen stärkere Linksvertretung geben?
Also ich bin natürlich mit dem Mehrheitsverhältnis sehr glücklich im Kanton St. Gallen. Da darf ich sagen, 3/4 sind bei uns bürgerlich orientierte Leute im Kantonsrat, Regierung 5/7 bürgerliche. Und das ist natürlich etwas, wo unseren Anliegen auch ein bisschen in die Hände spielt. Und wir probieren auch, die Mehrheitsverhältnisse so können zu belassen. Die Bürgerlichen arbeiten auch gut zusammen im Kanton St. Gallen. Wir haben sehr starke SVP, auch starke Mitte. Eine starke FDP, also da funktioniert gut, Zusammenarbeit ist entscheidend. Am Mindesten ist, wenn du eine bürgerliche Mehrheit hast und die sich gegenseitig noch bekämpft, dann bist du dann ganz gut. Aber das ist bei uns im Kanton St. Gallen nicht der Fall.
Machen wir noch mal einen Gump über den Teich rüber, gehen wir noch ein bisschen zum Herrn Trump. Und da hat ja die Schweiz ganz lange müssen kämpfen, um die 39% Zoll irgendwie wegzubringen. Und dort haben wir die Unterstützung von Industriegiganten, also Leute, die wirklich grosse Firmen vertreten. Und so in erster Lesung müssen wir sagen, Gott sei Dank haben die das gemacht. Wir sind mega froh. Und die Schweiz ist ja eigentlich, Politik und Wirtschaft sollen zusammenheben, damit wir gute Arbeitsplätze haben, damit wir auch prosperieren können. Also, wenn man es gesehen hat, dass die Herren dorthin gegangen sind, muss man sagen, Chapeau, wunderbar. Und jetzt liest man zum Teil, dass zum Beispiel die JUSO ein strafrechtliches Verfahren einführen gegen die Herren, weil sie im Prinzip mit Geschenk gegangen damals, so wie, ich weiß nicht, wer, wo etwas missbraucht, das Gesetz missbraucht. Und wenn man eine Rolex-Uhr schenkt, ist das im Prinzip gar nicht gut. Wie kann so etwas passieren, dass man so kurzfristig denkt? Und ich will eigentlich so etwas packen und zu einer Firma schleppen, die jetzt gerade 25% der Leute entlassen hat, weil sie in diese Problematik hineingerasselt sind und sagen, bist du immer noch der Meinung, die Wirtschaft soll die Finger daraus lassen und Politiker machen und wir wären immer noch bei 39%.
Also wir haben ja auch sehr stark geärgert ab dieser Klage, die da angestrengt wird von der JUSO, aber auch von den Grünen. Und ich finde das völlig deplatziert. Oder wir sind ja von der Politik sehr dankbar gewesen, dass die Unternehmer Tür haben können öffnen zum Donald Trump. Verhandlungen führen tut ja nach wie vor der Bundesrat bzw. unsere Spezialistinnen und Spezialisten. Aber jemand hat uns müssen können Tür öffnen. Das Problem ist, die Schweiz ist sehr ein kleines Land. Und der Donald Trump hat 1000 Probleme, wie er die löst, über das kann man alles diskutieren. Aber es ist darum gegangen, dass wir die Aufmerksamkeit von ihm bekommen und er gesagt hat, suche eine Lösung mit dieser Schweiz und auch seine Leute angewiesen hat, dass man jetzt eine Absichtserklärung abgeschlossen hat und da wird dann später in einem Vertrag überführt, wo man innen politisch mitreden kann. Aber wenn die Unternehmen, als Privatunternehmen, was schenken unter welchen Bedingungen, das ist ihre Sache. Dass da der Bundesrat nicht hätte dürfen, das ist mir auch klar. Aber dass die Unternehmen da gemacht haben, das war ihre Entscheidung. Und sie sind frei, wie sie das machen. Was der Donald Trump mit diesen Geschenken macht, das ist seine Sache. Da muss allfällig in den USA überprüft werden. Aber den Unternehmen, denen muss man danken. Und der Donald Trump, wenn natürlich der grösste Redner von der ganzen Welt zu ihm kommt und andere Riesenunternehmen, die Milliardenunternehmen führen, dann hört er. Und das ist seine Welt, wo er vielleicht sich drin auch ein bisschen bewegt. Und ich bin sehr dankbar gewesen, dass die Gespräche in Gang gekommen sind. Und wir hoffen sehr, dass jetzt in der ersten Dezemberwoche 25 die Zölle wegkommen und dass die Schweiz wieder auf der gleichen Höhe ist wie die EU. Und das gilt auch für die Landwirtschaft. Wir sind darauf angewiesen, dass man Käse exportieren kann, Schokolade exportieren mit der Verarbeitungsindustrie. Das stört unsere Märkte so, wie es jetzt ist. Und ich bin sehr dankbar, dass man da einen Weg gefunden hat.
So aus der Tagesschau etc. gehört man, der Gruyère ist ein grosses Problem. Warum jetzt speziell der Gruyère?
Wir haben einen sehr grossen Markt mit über 4'000 Tonnen. Das ist sehr viel, das sind etwa 40 Millionen Liter Milch, die verarbeitet werden. Der Gruyère ist ein sehr hochwertiges Produkt, das geschätzt und sehr gerne gegessen wird in den USA. Und das ist sicher die grösste Menge. Wir haben noch andere Käse, die wir auch exportieren können, aber der Gruyère macht die grösste Menge aus und dann eben die Jockey auch. Und das ist sehr wichtig, gerade jetzt auch vor Weihnachten, dass man die Exporte noch wieder in Gang setzen können und nochmal grössere Mengen auch in die USA bringen können. Das stockt im Moment alles.
Jusson bringt ja auch die Erbschaftsinitiative. Sie bringt jetzt dort etwas, wo man die Leute, die anklagen, die etwas geschenkt haben. Einer hat ein Goldbarrel geschenkt, einer hat eine Rolex-Uhr geschenkt. Naja, okay. Und wir wissen ja übrigens, dass die Geschenke nie privat sind, sondern die gehen immer an die Regierung. Das ist, wird vermutlich, die Geschenke sind nachher in den Bibliotheken von den Altpräsidenten und werden dort nachher ausgestellt. Also ein direkter Profit von Herrn Trump wird vermutlich nicht voll sein. Also, aber wie kann man eigentlich zu so einem dummen Zeitpunkt so etwas lancieren? Warum geht nicht die SP zu ihren jungen, ungestümen Leuten und sagt, bringt das von mir aus, aber bitte wartet ein bisschen zu. Weil ich kann mir jetzt mal vorstellen, wenn das in einer Tageszusammenfassung, die Trump bekommt, was im Moment in der Schweiz läuft, der liest vielleicht zwei Sätze und sagt, in der Schweiz wird der Trump als befangen angeschaut und so weiter. Wissen wir ja nicht, ob der jetzt Nacht nachher schlecht schläft und sagt, jetzt bleiben die 99%. Das ist doch eigentlich dumm. Und warum tut die Mutterpartei nichts?
Ja, da muss man die Mutterpartei selber fragen. Ich schaue das Vorgehen auch als völlig ungeschickt an. Und ich glaube, es wäre wichtig, wenn vielleicht die Mutterpartei, die probiert, auch diesen Leuten auch ein bisschen zu erklären, dass es eben auch der grosse Zusammenhang geht. Dass es geht um die Wirtschaft, es geht aber um Tausende von Arbeitsplätzen in der Schweiz. Es geht darum, dass wir uns in einer schwierigen außenpolitischen Situation mit einem nicht einfachen Staatschef können realpolitisch auseinandersetzen und zu einer Lösung kommen. Und da dazu gibt es wirklich nicht die perfekte Lösung. Und am Schluss wären alle müssen zu irgendetwas ein bisschen ja sagen, wo man sich anders auch können vorstellen können. Aber das ist Realpolitik. Es ist das Recht von der Juso, zum gerichtlich etwas anstrengen. Sie können nicht auch politisch aktiv werden. Aber ob da am Land und der Arbeitsplatz dient, da wird ich dann schon sehr stark bezweifeln. Aber ich gehe auch davon aus, dass unsere Bevölkerung fähig ist, um das einzuordnen und auch für die nächsten Wahlen die richtigen Schlüsse zu suchen.
Markus Ritter, zum Schluss möchte ich noch ein Thema angehen, das unsere Hörer brennend interessiert. Das sind Direktzahlungen. Direktzahlungen gibt es ja so nicht, sondern es ist ja aufgeteilt in ganz viele verschiedene Sachen. Können Sie uns leihen, mal das ganz einfach erklären, was sind Direktzahlungen?
Also die Grundlage der Direktzahlungen ist Bundesverfassungsartikel, der 104. Dort sind verschiedene Ziele formuliert, wo die Bevölkerung 1996 mit 77% Ja-Anteil gut geheissen hat. Und dort drauf, auf dem Verfassungsartikel, basiert die Agrargesetzgebung und dort probiert man die verschiedenen Ziele, die man haben für das Berggebiet, für die Bewirtschaftung von der Hang- und Steillagen, für die Biodiversität, für die artgerechte Tierhaltung, probiert man dann mit verschiedenen Direktzahlungsarten abzubilden, wo die Bauern, wenn sie das erfüllen, auch können entsprechende Gelder auslösen. Wenn aber jemand Direktzahlungen will, dann braucht er eine Ausbildung dazu. Es braucht eine landwirtschaftliche Ausbildung. Man muss eine gewisse Mindestgröße haben vom Betrieb mit einer Viertel Arbeitskraft und man hat regelmäßige Kontrolle. Also es ist eine Aufzeichnungspflicht und gibt Kontrolle. Also es ist sehr ein gut funktionierendes System. Und Direktzahlungshöhe ist seit 25 Jahren gleich, nominal. Auf das kann ich noch hinweisen. Also die Landwirtschaft ist nicht an der Schwierigkeiten bei den Staatsfinanzen zuständig oder die Schuld in der Schweiz, sondern wir haben für 25 Jahren die gleichen Gelder, nominal und real sogar 15% weniger.
Was heißt, es ist nicht erhöht worden?
Nie erhöht worden.
Also wenn die Verwaltung über einen Teuerungsausgleich redet und demonstrieren, dann können das Bauern nicht. Also sie könnten ja auch demonstrieren, theoretisch.
Ja, da können sie. Aber wir haben immer das Gefühl, wir müssen auch einen Teil der Verantwortung übernehmen, dass der Bundeshaushalt in Ordnung ist. Und wir haben alle probiert, mit diesen Geldern rauszukommen. Darum staune ich mir, dass der Bundesrat jetzt mit dem Entlastungspaket 27 eben genau die Landwirtschaft übermäßig belastet. Das ist schon fragwürdig in unseren Augen.
Dann kommt der Präsident vom Bauernverband zum Zug.
Richtig.
Markus Ritter, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute so aktiv Radio gekommen sind.
Danke vielmals.
Viel Erfolg.
Aktiv Radio Interview.